ARD. SWR 2 Wissen.
Wir sagen es täglich dutzende Male. Entschuldigung, sorry, tut mir leid, Verzeihung. Bei kleinen Missgeschicken, bei schweren Verfehlungen. Warum machen wir das?
Entschuldigungen sind wirklich so der soziale Klebstoff auch, was helfen kann, Vertrauen wiederherzustellen. Aber es beinhaltet auch immer, dass wir versuchen, eigentlich unser Selbstbild wieder zu kitten dadurch.
Studien belegen, dass Entschuldigungen und anschließendes Verzeihen gut für die Gesundheit sind. In Beziehungen und in der Therapie können sie Heilung bewirken. Manche Vergehen sind jedoch so schlimm, dass das Opfer nicht verzeihen kann.
Verzeihen kann man sowas, also ich zumindest nicht. Ihr vergeben, auch ganz schwierig, muss ich sagen. Ich nehme die Entschuldigung an und damit ist aber auch, glaube ich, genug.
Für 2 Folgen von SWR 2 Wissen gehe ich dem Phänomen der Entschuldigung auf den Grund. Im 2. Teil will ich verstehen, wie entschuldigt man sich richtig für eigene Fehler und wie kann eine Entschuldigung eine gestörte Beziehung wieder ins Reine bringen.
Entschuldigung im Privaten. Von echter Reue zur Versöhnung. Teil 2 von 2. Von Tassilo Hummel.
Hallo, liebe Radiofreunde und Podcasthörerinnen. Wie soll ich es sagen? Mir ist etwas Dummes passiert. Ich hatte mich in Lampertheim bei Mannheim mit Annelie Hesse zum Interview verabredet. Sie ist nicht nur Pfarrerin, sondern auch Psychologin und macht Paar- und Familientherapie. Also perfekt für einen Beitrag zum Thema Entschuldigung. Doch als ich vor ihrer Kirche parke, merke ich, ich habe Mikrofon und Rekorder vergessen. Deswegen musste ich beim Termin mit meinem iPhone herumwursteln und es klingt nun ja etwas bescheiden.
Schlecht aufgestellt bin.
Je näher Sie da dran sind, also wenn Sie...
Ich kann ja auch quasi, aber wenn die Atemgeräusche drauf sind, ist ja auch nicht so
optimal. Nee, das ist überhaupt kein Problem.
Das entspricht nicht unseren Standards bei SWR 2 Wissen. Dafür war ich ganz allein selbst verantwortlich und die anderen Interviews in dieser Sendung haben eine bessere Qualität. Versprochen. Ich bitte Sie, mir das zu verzeihen. Und bei Annelie Hesse habe ich mich natürlich auch direkt entschuldigt, aber da war mein iPhone noch aus.
Dann mache ich das hier mal so ultra nach.
Ja,
gut.
Genau, dann müssen wir auch nicht so laut sprechen.
Doch nun zu meiner Gesprächspartnerin.
Sind Sie gut darin, sich zu entschuldigen? Haben Sie darin viel Übung?
Ich sollte es haben. Ich sollte es haben mit 3 Kindern und selber auch lange Jahre schon verheiratet. Ich versuche immer besser zu werden, weil ich es als heilsam erlebe tatsächlich.
Annelie Hesse kennt das Leben mit all seinen Konflikten. Sie arbeitet in einer halben Stelle als evangelische Pfarrerin bei der Lukasgemeinde in Lampertheim. Die andere Hälfte ihres Berufslebens widmet sie der heilpraktischen Psychotherapie, spezialisiert auf Paare und Familien. Sie nutzt Entschuldigungen auch in der Therapie, zum Beispiel in Beziehungen, die wegen eines Seitensprungs auf die Probe gestellt wurden. Oder bei Eltern, die mit der Erziehung ihrer Kinder nicht zurechtkommen. Viele drücken sich um eine Entschuldigung.
Es kann sein, dass Menschen, wenn sie eigentlich ein Schuldgefühl in sich tragen, was falsch gemacht zu haben, dem anderen was zuleide getan zu haben, also das eher vermeiden möchten, das zu empfinden. Und dadurch wird es aber kämpferisch oder dadurch wählen Menschen eher die Gegenanklage.
Kognitive Dissonanz wird das in der Psychologie übrigens genannt. Das ist hochinteressant. Dazu komme ich später noch.
Du hast ja auch was dazu beigetragen. Oder ach, naja, es war ja gar nicht so schlimm. Also wie so eine Ausflucht oder eine Rechtfertigung. Das alles ist ja keine Entschuldigung. Aber das entsteht daraus, dass es eher leichter ist, dem auszuweichen. Also ein Schuldgefühl, das ich wirklich fühle, ist ja etwas extrem Unangenehmes. Und da erstmal hinzukommen, das braucht, glaube ich, eine Menge Kraft.
Hallo, guten Tag.
Schönen guten Tag, hallo.
Bei mir war es so, dass ich Schuldgefühle sehr lange mit mir rumgetragen habe, eben die Zeit davor. Und da also wirklich massiv mit zu kämpfen hatte und mich immer dieser Gedanke begleitet hat, wie sehr ihn das verletzen würde, wenn er das wüsste. Aber eigentlich immer den Wunsch in mir getragen habe, das nicht mehr als Geheimnis zu haben.
Das ist Annika Müller aus einer kleinen Stadt in der Nähe von Mannheim. Ich habe sie und ihren Mann Jan zu Hause besucht. Wir sitzen im Wohnzimmer. Die beiden, seit knapp 20 Jahren ein Paar, erzählen mir, wie sie die bislang schwerste Krise in ihrer Ehe überwunden haben. Die Namen habe ich geändert, um ihre Privatsphäre zu schützen. Über Jahre hatten sie sich gegenseitig betrogen, außereheliche Beziehungen geführt. bis sie im Covid-Lockdown nicht mehr voreinander und vor ihren Problemen davonlaufen konnten.
Ich hatte Schlafstörungen. Ich bin oft nachts hochgeschreckt und aufgewacht mit Herzrasen und Panik, würde ich mal sagen. Das Ganze fliegt auf, ich kann es nicht erklären.
Natürlich, panische Angst, dass jemand das Geheimnis, was ich mit niemandem auf der Welt geteilt habe, wenn das rauskommt. Diese Vorstellung war für mich unvorstellbar. Ja, das hätte ich gar nicht ausgehalten.
Jan Müller war Manager bei einem Konzern, war 200 Tage im Jahr unterwegs, hatte Liebschaften. Annika krempelte gerade ihr Leben um, schulte beruflich um und war viel allein. Auch sie hatte einen Liebhaber. Irgendwann hält sie es nicht mehr aus, wird immer misstrauischer, liest heimlich die Nachrichten ihres Mannes. Es kommt zur Konfrontation. Annelie Hesse begleitet das Paar als Therapeutin.
Was raten Sie den Menschen dann? Wie begleiten Sie die dann?
Ich arbeite mit den Menschen erstmal in die Richtung, dass sie das bei sich akzeptieren können. Also selber zu akzeptieren, was gerade da ist. Akzeptieren zu können, dass es erstmal nur ein Gefühl ist, dass nichts Vernichtendes haben muss. Aber wenn ich permanent im Schuldgefühl bleibe, lähmt es mich. Das geht dann in die Richtung, ich mache mich selbst fertig. Aber was ja wirklich hilfreich ist, ist, dass ich sage, ja, ich bin verantwortlich, ich habe das damals getan. Und was kann ich heute tun, damit es besser ist? Das ist dieser Schritt, in dem ich beginne, Verantwortung zu übernehmen für das, was ich da getan habe.
So Annelie Hesse. Dazu, wie die Müllers sich beieinander entschuldigt haben und welche Schritte zu einer gelungenen Entschuldigung gehören, komme ich später. Doch beim Interview konnte ich mich sofort mit den Müllers identifizieren. Wenn uns ein eigener Fehler quält, wenn wir sehen, dass wir eine Person, die uns was bedeutet, verletzt oder in Schwierigkeiten gebracht haben, ist eine ehrliche Bitte um Entschuldigung unendlich schwer. Es hängt auch damit zusammen, wie unser Gehirn funktioniert. Wegen der kognitiven Dissonanz, zu der ich ja noch kommen wollte. Genauer erklärt hat mir das die Psychologin Dr. Annegret Wolf, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Halle.
Weil das ein Spannungszustand ist, der dadurch zustande kommt, dass unser Idealbild, also wie wir uns selber gerne sehen wollen und wie wir uns positiv wahrnehmen und was wir auch aufrechterhalten wollen, nicht ganz zu dem passt, wie wir uns eigentlich verhalten. Wenn ich mich eben auch als eine sehr empathische oder gute Freundin halte, aber meinen Partner verletzt habe, dann treten häufig sehr automatische Mechanismen ein, um diese Dissonanz eben aufzulösen.
Eine Bitte um Entschuldigung kann einer dieser Mechanismen sein, um die Dissonanz aufzulösen. Sie ist gewissermaßen der Idealfall. So hat Dana reagiert, die uns für SWR 2 Wissen ihre kleine Geschichte erzählt hat. Sie hatte einer Bekannten nicht zugehört, die offenbar dringend etwas erzählen wollte. Dana war in Gedanken woanders, hat sie barsch unterbrochen und ist weggegangen. Später hat sie ihr Verhalten bedauert.
Oh mein Gott, das ist ja, also da hast du halt jetzt wirklich was richtig Dämliches gemacht halt. Also jemanden so zu verprellen, das hat niemand verdient. Und dann habe ich sofort meinen Laptop ausgepackt und habe dieser Person eine Mail geschrieben und habe die Situation nochmal erklärt. Ich habe gemerkt, dass es nicht in Ordnung war und es tut mir so leid. Und dass sie das Verhalten bitte entschuldigen soll. Man kann sich ja nicht selbst entschuldigen.
Also, dass ich halt versuche, diesen Fehler irgendwie in dieses Selbstbild zu integrieren. Deswegen können übrigens sehr selbstbewusste Menschen, die ein recht stabiles Selbstbild haben, können sich auch eher entschuldigen. Es kann aber eben auch sein, dass ich meinem Partner eine Mitschuld gebe oder mich verstärkt daran erinnere. Mensch, der hat mich doch auch mal verletzt oder der hat sich auch mal daneben benommen.
Ich will wissen, wie entschuldigen sich Menschen, wenn es um so schwere Fehler geht, dass sie sich vor Gericht verantworten müssen? Nach dem Strafgesetzbuch ist es eigentlich egal, ob ein Täter sich bei den Opfern im Strafverfahren entschuldigt oder nicht. Entschuldigt im rechtlichen Sinn ist man nämlich nur, wenn man sich in bestimmten Situationen von Schuldunfähigkeit, Notstand oder Irrtum befand. Nicht, wenn man das Opfer um Verzeihung bittet. Doch es gibt eine wichtige Ausnahme, den Täter-Opfer-Ausgleich. Hat sich, so das Gesetz, der Täter beim Opfer ernsthaft um Wiedergutmachung bemüht, können Ermittlungsverfahren eingestellt oder Strafen gemildert werden, wenn sich beide Seiten darauf einlassen. Ich treffe zwei, die sich damit auskennen.
Mein Name ist Lea Bohn.
Mein Name ist Johannes Lenk.
Ich arbeite bei der Bewährungs- und Gerichtshilfe Baden-Württemberg, Einrichtung Mannheim, bin dort Bewährungshelferin, Mediatorin in Strafsachen und Gerichtshelferin und auch Spezialistin für Täter-Opfer-Ausgleich für die Einrichtung Mannheim.
Ich arbeite im Bezirksverein für soziale Rechtspflege hier in Mannheim, habe hier die Geschäftsführung, bin aber auch als Sozialarbeiter tätig und da im Täter-Opfer-Ausgleich. Auch ich bin Mediator in Strafsachen.
Lea Bohn ist für die Erwachsenen zuständig, Johannes Lenk für Jugendliche und sogenannte Heranwachsende. Sie erzählen, Entschuldigungen an der richtigen Stelle können ganze Strafprozesse obsolet machen.
Weil viele Geschädigte sagen, wenn sich die beschuldigte Person unmittelbar richtig und gut bei mir entschuldigt hätte, dann hätte ich gar keine Strafanzeige gemacht und vielleicht auch keinen Strafantrag gestellt. Dementsprechend würde ich sagen, eine Entschuldigung zum richtigen Zeitpunkt kann sogar eine Eskalation im Rahmen des Strafverfahrens, würde ich jetzt mal sagen, verhindern.
Ich hatte vor ein paar Monaten einen Täter-Opfer-Ausgleich mit zwei Jugendlichen, beide 16 Jahre, wenn ich mich richtig erinnere, die sich vorher nicht kannten und im Rahmen einer Party und unter Alkoholeinfluss aneinander geraten sind. Also eine Person hat angefangen, die andere hat dann nicht zurückgezogen, so wie es dann oft ist. Der eine hatte dann eine gebrochene Nase und der andere hat sich dabei aber selber gewehrt und dem anderen auch noch Wunden zugefügt.
Es kam zwar zu gegenseitigen Anzeigen, die beiden Jungs waren aber bereit, sich mit Johannes Lenk an einen Tisch zu setzen.
Es war so eine gewisse Sorge auch, wie gehen wir miteinander um, falls wir uns wieder zufällig irgendwo treffen. Eine Seite war einfach körperlich, am Ende hatte den größeren Schaden, sage ich mal, und dafür hat sich dann die andere Seite entschuldigt, aber auch die andere Person hat dann gesagt, und ich möchte mich aber in dem Fall auch bei dir entschuldigen, weil ich natürlich meinen Teil dazu beigetragen habe, dass das Ganze so eskaliert ist.
Freunde wurden die beiden nicht, aber sie fanden einen pragmatischen Weg und schlossen dank der gegenseitigen Entschuldigungen eine schriftliche Vereinbarung, die für beide Seiten okay war, falls sie sich noch einmal über den Weg laufen.
So, wir gehen aneinander vorbei, aber wir müssen uns nicht ignorieren. Wir müssen aber auch nicht Smalltalk miteinander führen. Das wird manchmal auch schriftlich so vereinbart, damit einfach beide Seiten wissen, wir haben das miteinander geklärt und das ist jetzt unsere Unterschrift, ist jetzt auch symbolisch, steht dafür, dass wir das Ganze jetzt beilegen.
Manche Beschuldigte brauchen länger, bis sie eine zufriedenstellende Entschuldigung abgeben, drucksen herum. Dann greift Lea Bohn ein.
Das sind dann manchmal zwei Sätze, wo ich sage Entschuldigung, aber das ist nicht ausreichend. Sie haben nicht mal formuliert, was eigentlich war oder für was sie Verantwortung übernehmen oder für was sie sich entschuldigen. Ganz oft frage ich auch die geschädigte Person, wie soll eine Entschuldigung für sie aussehen? Also was müssen sie hören oder was möchten sie gerne hören?
Eine angenommene Entschuldigung kann also auch bei Strafdelikten dazu beitragen, gestörte Beziehungen zu reparieren. Deutlich schwieriger, bis unmöglich, ist das bei schwersten Straftaten wie Mord und Vergewaltigung. Aber auch hier spielen Entschuldigungen eine Rolle, wie ich bei einem Besuch beim forensischen Psychotherapeuten Dr. Heinz Scheurer in Karlsruhe lerne. Scheurer ist einer der Leiter der forensischen Ambulanz Baden und des Instituts für medizinische Ethik in Mannheim. Er ist ein so feiner, zurückhaltender Mann, dass ich kaum glauben kann, dass er sich seit über 40 Jahren mit schlimmsten Gewaltverbrechern beschäftigt. Mit Männern, die ihre Frauen töten und Vätern, die ihre Kinder missbrauchen.
Ja, welche Rolle spielt denn jetzt die Entschuldigung für Sie in der Psychotherapie? Welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht?
Also Entschuldigung bedeutet also für uns gerade in der Psychotherapie von Straftätern, nicht? Sich zu seiner Tat bekennen. Also die Taten nicht leugnen, die Taten nicht abstreiten, die Taten aber auch nicht bagatellisieren, verniedlichen, also gerade Sexualdelikte wie sexueller Missbrauch von Kindern oder Vergewaltigung sind ja sehr sozial tabuisierte Delikte, dann ist bei uns gerade, bei unseren Täter, bei unserem Klientel das Vokabular für Gefühle relativ begrenzt, nicht? Da muss man zuerst einmal auch entsprechendes Vokabular für die Gefühlsebene mit denen erarbeiten.
Scheurer sagt, wem die Worte für eine Entschuldigung fehlen, der kann genau das zum Thema machen. Also erst einmal konkret beschreiben, wie schwierig es gerade ist, die eigenen Gefühle auszudrücken und sich gewissermaßen warm zu reden. Doch in der Psychotherapie mit verurteilten Straftätern ist die Entschuldigung in erster Linie als Aufgabe zur Selbstreflexion gedacht. Meistens kommt es ja nicht zu Aussprachen, oft gibt es sogar Kontaktverbote. Entschuldigungen werden dann als rein fiktive Briefe an das Opfer formuliert.
Das heißt, die Äußerung der Entschuldigung, es tut mir leid, einem Adressaten gegenüber, die ist bei Ihnen zweitrangig.
Die ist zuerst mal zweitrangig, nicht? Die Briefe, die sollen zuerst mal nicht abgeschickt werden, nicht? Sie müssen sich ja vorstellen, also jemand beispielsweise, der sexuellen Missbrauch begangen hat, nicht? Oder auch in anderen Fällen Vergewaltigung begangen hat. Da will ja zuerst mal das Opfer keinen Entschuldigungsbrief dann kriegen, in den allermeisten Fällen, nicht? Man darf nicht Wunden noch weiter öffnen, die noch vorhanden sind.
In der Regel hören Opfer einer schweren Straftat und deren Angehörige nach dem Gerichtsverfahren nichts mehr vom Täter. Manchmal schon. Ich fahre nach Berlin und besuche Jörg Schleyer, dessen Vater entführt und ermordet wurde, als er 23 Jahre alt war.
Hallo, guten Tag, Schleyer.
Pünktlich wie die Uhr.
Ja, es geht um den Schleyer mit EY. Hans Martin Schleyer. Der Arbeitgeberpräsident und Vorsitzende des Bundesverbandes der Deutschen Industrie wurde 1977 von der linken Terrororganisation RAF zuerst brutal entführt, musste wochenlang als ihre Geisel in einem Kleiderschrank leben und wurde schließlich ermordet. Die Bundesregierung hatte sich zudem geweigert, mit den RAF-Leuten zu verhandeln. Ermordet wurde Jörg Schleyers Vater am 18. Oktober 1977. Wer genau die finalen Schüsse auf ihn abgab und auf welche Weise, ist bis heute ungeklärt.
Sie waren halbwaise, Ihre Mama war Witwe. Hat sich denn in der Zeit, in den Jahren nach dem Tod Ihres Vaters, jemand bei Ihnen entschuldigt?
Nein, keiner.
Ja. Auch nicht von Seiten der Bundesrepublik. Es gab ja große Ermittlungspannen.
Ja, aber ich sag mal, wenn man jetzt das Jahr 78 oder 79 nimmt, wo alles noch relativ frisch war, hätte man vielleicht erwartet, dass sich handelnde Personen dafür entschuldigt hätten, gerade was Sie angesprochen haben mit Ermittlungspannen. Aber es war eine schwierige Geschichte und die Regierung selbst hat sich ja im Grunde genommen beim Staatsakt entschuldigt. Also die Rede von Walter Scheel war ja in diese Richtung.
Bundespräsident Scheel bat in diesem Staatsakt im Namen aller Deutschen die Familie Schleyer um Vergebung. Doch von den Terroristen fehlte jede Reue. Bis die Familie 40 Jahre später, 2017, einen Brief bekam.
Und im Zuge der, was war das dann, 40. Gedenktages, hat Steinmeier, glaube ich, meinem Bruder, den Brief überreicht. Und da hat sie sich in ihrem Namen entschuldigt dafür.
Das verurteilte Ex-RAF-Mitglied Silke Meyer-Witt schrieb, dass sie die Familie um Entschuldigung für ihre Rolle bei der Entführung des Vaters bittet. Sie hatte während der Entführung Protokolle von Verhören mit Schleyer verschriftlicht, konnte also genau mitlesen, wie es ihm erging, als das ganze Land nach ihm suchte. Meyer-Witt spielte auch eine wichtige Rolle am Tag der Entführung, beobachtete Schleyers Auto als Späherin. Journalisten machen Meyer-Witt, kurz nachdem sie den Brief geschrieben hatte, in Skopje, Nordmazedonien, ausfindig, wo sie nach ihrer Gefängniszeit in Deutschland hingezogen war. Sie arrangieren ein Treffen und bieten Jörg Schleyer an, mitzufliegen. Der zögert, steigt schließlich doch in den Flieger.
Weil sie die einzige bisher war, die sich überhaupt entschuldigt hatte.
Ja.
Und deswegen habe ich mich damals dann mit meinem Bruder abgesprochen, der gesagt hat, vielleicht kriegst du was raus. Mhm. Weil wir wussten ja nicht, wie jetzt die letzten Stunden oder Minuten meines Vaters sich zugetragen haben.
Ja.
Und das hatte ich eigentlich gehofft, dass ich das von ihr rausbekomme.
In Skopje fahren die beiden mit einer Seilbahn auf einen Berg. Dort oben, fernab der Großstadt, verbringen sie viele Stunden. Spazieren, setzen sich auf Parkbänke, sprechen sich aus.
Eine alte Frau, sie ist ja so alt wie ich. Und ich muss sagen, ohne mich jetzt da anders darzustellen, aber ich habe gedacht, die ist bestimmt 20 Jahre älter als ich. Kleines Persönchen, dünn, gezeichnet, glaube ich, auch von ihrem ganzen fehlverlaufenen Leben. So würde ich das mal interpretieren, denn die war ja Medizinstudentin und ist dann über das sozialistische Patientenkollektiv in die Szene gerutscht. Und nicht, dass ich das jetzt entschuldigen wollte, aber ich glaube, dass sie am Anfang gar nicht wusste, auf was sie sich da einlässt.
Ich habe das Gefühl, der Leidensdruck war bei Frau Meyer-Witt auf jeden Fall vorhanden. Die hat stark darunter gelitten, auch unter ihrer Schuld.
denke ich tatsächlich. Also nicht, weil ich jetzt denken will, sondern ich hatte das geglaubt zu spüren aus ihren ganzen Aussagen, aus ihrem ganzen Verhalten. Sie hat auch sehr stark immer den Kopf nach unten, damit man nicht in die Augen schauen muss von seinem Gegenüber. Ich war immer angetrieben, dass ich sie irgendwann mal so weit bekommen kann, dass sie mir sagt, wie war der Schuss. Ja. Und dann kam ja diese berühmte Aussage, Brigitte Mohnhaupt wird mich verfolgen bis ins Grab, wenn ich da was sage.
Jörg Schleyer sagt, die Reise sei deswegen für ihn eine Enttäuschung gewesen. Sie war seine letzte Hoffnung, mehr über die Umstände des Todes seines Vaters, seine letzten Tage, Stunden und Minuten herauszufinden. Doch die Omerta, wie er sagt, das Schweigekartell der noch lebenden RAF-Mitglieder, darunter die ehemalige Anführerin Brigitte Mohnhaupt, war größer.
Hat sie Ihnen leid getan?
Nee. Es ist ja selbst gewählt. Ne? Und ich denke immer, was du selbst wählst, für das bist du auch verantwortlich. Verzeihen kann man sowas, also ich zumindest nicht. Ihr vergeben, auch ganz schwierig, muss ich sagen. Ich nehme die Entschuldigung an und damit ist aber auch, glaube ich, genug.
Ich versuche, Silke Meyer-Witt zu kontaktieren, um ihre Version der Geschichte zu erfahren. Schreibe an ihren ehemaligen Arbeitgeber in Nordmazedonien, wo man mir verspricht, eine Mail an sie weiterzuleiten. Leider blieb sie unbeantwortet. Jörg Schleyer hat mir erzählt, er habe die Entschuldigung der Ex-Terroristin am Ende angenommen, ihr die Hand geschüttelt und ist nach Hause geflogen. Vergeben oder verzeihen, hat er mehrmals gesagt, das konnte er nicht. Verzeihen, vergeben, versöhnen, was heißt das eigentlich genau? Die Philosophieprofessorin Susanne Boshammer hat über diese Begriffe 2020 ein Buch geschrieben. Verzeihen nennt sie es, wenn wir jemandem sagen, du musst dir die Geschichte nicht mehr selbst vorwerfen. Vergeben verwendet sie weitgehend synonym, oft aber mit der Richtung, dass das Opfer durch den Vergebungsprozess seinen eigenen Groll ablegt. Und Versöhnung ist das Festhalten an der Beziehung. Das Band, das zwei Personen verbunden hat, wird nicht zerschnitten, sondern bleibt bestehen. So wie beim Ehepaar Müller.
Also ich habe immer diesen Einstieg gesucht, lass uns mal doch alles auf den Tisch legen und lass uns mal darüber reden. Und das erschien mir natürlich leichter, mit der Anklage zu starten und dann sozusagen ist aber nicht so schlimm, weil ich habe auch noch was. Ne? Also ist natürlich ein Stück weit vielleicht unfair, aber ich war im Guten unterwegs, finde ich so. Um eben genau das zu erreichen, lass uns doch mal zusammen draufschauen, was ist denn hier eigentlich passiert.
Annika Müller, deren Ehe mit ihrem Mann Jan nach Seitensprüngen auf beiden Seiten auf der Kippe stand, sagt, sie sei nicht der Typ, um in einer großen Geste formell um Verzeihung zu bitten. Trotzdem war es auch für sie entscheidend, dass beide Partner in mehreren langen Gesprächen ihre Verfehlungen klar benannt haben und ihre eigene Verantwortung dafür anerkannten.
Ich habe das immer noch sehr, sehr präsent. Da habe ich das Gefühl gehabt, ich befinde mich wirklich in einer Art Freeze-Zustand. Ich war vollkommen ruhig, absolut ruhig.
Ich hatte tatsächlich auch, wenn wir nochmal über Gefühle sprechen oder Symptome mit dem Schuldthema zusammen, auch so eine Sehnsucht, das aufzulösen. Das Verzeihen oder der Wunsch oder diese Sehnsucht, das Verziehen zu bekommen, der hat da sicherlich auch eine Rolle gespielt.
Wobei ich in dem Moment, als das dann auf den Tisch kam, mir überhaupt nicht hätte vorstellen können, dass sie jemals in der Lage sein wird, mir das zu verzeihen. Und es hat das Ganze natürlich relativiert, als dann 2-3 Tage später rauskam, dass auch sie eine Beziehung hatte, was ich mir in meinen kühnsten Träumen überhaupt nicht hätte vorstellen können.
Ihre Bitte um Entschuldigung habe für beide die Möglichkeit eröffnet, alle Gefühle, Wut, Trauer, Verzweiflung, jeder für sich und als Paar gemeinsam miteinander durchzumachen und die Beziehung letztlich zu retten. Bisher klappt das ganz gut, auch wenn die ernsthafte Versöhnung ein langer und anstrengender Weg ist. Beide sagen, sie fühlen sich heute viel besser und auch wieder gesünder. Laut Studien können Entschuldigungen und Gesten des Verzeihens positiv wirken.
Dieses chronische Schuldgefühl, das kann halt wirklich nachgewiesenermaßen Effekte darauf haben, dass wir eben mehr Niedergeschlagenheit empfinden, Depressionen möglicherweise entwickeln, hoffnungslos fühlen, unser Selbstbild letztendlich auch darunter leidet. Also es ist schon echt nicht zuträglich, das ständig zu empfinden für unsere psychische Gesundheit.
So Annegret Wolf, die Psychologin von der Universität Halle. Auch für jene, bei denen sich jemand entschuldigt, ist es offenbar positiv für die Gesundheit, die Entschuldigung dann auch anzunehmen. Wolf erzählt mir von einer Langzeitstudie der Harvard-Universität, veröffentlicht 2020. Die Wissenschaftler haben die Gesundheitsdaten und Fragebögen von über 100.000 Krankenpflegerinnen, eine besonders gestresste und von Schuldgefühlen betroffene Berufsgruppe, ausgewertet. Das Ergebnis: Krankenschwestern, die offen über ihre Fehler sprechen, andere um Verzeihung bitten und angeben, sich auch selbst verzeihen zu können, leben gesünder. Bei einer anderen Harvard-Studie 2023 kam heraus, dass das bewusste Verzeihen sogar für Opfer von Straftaten gesundheitsfördernd ist. Zu ähnlichen Ergebnissen kam auch eine Metastudie an der University of Wisconsin-Madison von 2019. Menschen, die anderen verzeihen, schlafen besser, haben ein robusteres Herz-Kreislauf-System und weniger Schmerzen. Am Ende dieser SWR2-Wissen-Folge möchte ich natürlich verraten, was wissenschaftliche Erkenntnisse dazu sagen, wie eine Entschuldigung erfolgen sollte, um auch angenommen zu werden.
Das Team um Roy Levicki von der Ohio State University, die haben 2016 eine experimentelle Studie dazu durchgeführt, welche Punkte eine glaubhafte, aufrichtige Entschuldigung aufweisen sollte, damit eben auch die Wahrscheinlichkeit steigt, dass einem vergeben wird. Und die beinhaltet 6 Punkte.
Dann bin ich mal gespannt.
Das erste ist, man muss erstmal sagen, dass es einem leid tut. Also so ein Wort wie "ich entschuldige mich" oder "es tut mir leid", das sollte tatsächlich auch vorkommen. Kommt es aber häufig nicht. Meistens geht man gleich so in die Rede über und in eine Rechtfertigung. Der zweite Punkt ist, man muss erklären, was falsch gelaufen ist. Also nicht so "es tut mir leid, dass ich einen Fehler gemacht habe", sondern ganz konkret eben zu benennen, was war die Situation und was habe ich beim anderen ausgelöst. Der dritte Punkt ist, man sollte zugeben, dass man verantwortlich ist. Also ich habe mich so verhalten, ich bin allein verantwortlich dafür.
Viertens, so die Wissenschaftler, sollte man sein Bedauern zum Ausdruck bringen. Und fünftens, eine Wiedergutmachung anbieten.
Und der sechste Punkt ist, um Verzeihung zu bitten, um Vergebung zu bitten. Das heißt, dem anderen auch ganz klar so das Zepter in die Hand zu geben und zu sagen, okay, ich habe jetzt das getan, was ich tun konnte. Jetzt ist es an dir, mir quasi auch zu gewähren, okay, der Fehler ist vergeben.
Jetzt wissen Sie auch, woran ich mich bei meiner Einstiegsentschuldigung für das vergessene Mikro orientiert habe. Ich muss zugeben, ich fand das ziemlich sperrig, alle 6 Punkte da reinzupacken. Doch die Statistik der Studie mit einigen 100 Probanden spricht eine klare Sprache. Je mehr dieser Punkte enthalten waren, desto glaubwürdiger wurde die Entschuldigung eingestuft. Den größten Unterschied machte es, ob man sich klar zur eigenen persönlichen Verantwortung bekannt hat und eine Wiedergutmachung angeboten hat. Probieren Sie es nach Ihrem nächsten Ehekrach oder Ärger im Büro doch einfach mal aus.
SWR 2 Wissen.
Entschuldigung im Privaten. Von echter Reue zur Versöhnung. Teil 2 von 2. Autor und Sprecher Tassilo Hummel. Redaktion Sonja Striegel. Regie Andrea Leclerc. Auch der erste Teil, Entschuldigung in der Öffentlichkeit, vom Kniefall zur Social-Media-Floskel, steht in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
SWR 2 Wissen. Alle Folgen in der ARD-Audiothek. Manuskripte und weitere Informationen unter swr2wissen.de.